Das Zolldrama geht weiter.
Hashtag Volatility, der Anlagepodcast. Mit Katharina Lehmann und Thomas Altmann, Leiter des Portfolio-Managements bei QC Partners.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Hashtag Volatility. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch wenn viele Inhalte dieser Episode nicht erfreulich sind, diese Episode von Hashtag Volatility hat einen positiven Start. Heute beginnt eine neue Ära von Hashtag Volatility. Ich freue mich, dass ich nicht mehr alleine hier sitze. Bei mir sitzt Katharina Lehmann und ab heute präsentieren wir den Podcast Hashtag Volatility zu zweit. Liebe Katharina, herzlich willkommen im Podcast Hashtag Volatility.
Danke, Thomas. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
Ich habe in der letzten Episode ja bereits über Zölle und Unsicherheit gesprochen. Seitdem hat sich so vieles verändert und zugespitzt, dass wir in der heutigen Episode erneut über die US-Handelspolitik sprechen müssen.
Thomas, du hattest mir im Vorfeld dieser Episode ja bereits erzählt, dass sich die Korrektur am Aktienmarkt in den beiden Wochen seit der letzten Episode ziemlich zugespitzt hat. Auslöser dafür waren ganz klar die reziproken Zölle der USA. Und jetzt würde mich interessieren, was waren für dich die Negativpunkte an den Börsen in den vergangenen beiden Wochen?
Oh je, da gibt's tatsächlich viele. Und da du nach Negativpunkten an den Märkten gefragt hast, will ich auch genau darauf eingehen. Ein weiterer Negativpunkt ist sicherlich, dass nur schwer nachvollziehbar ist, wie die USA die Zölle ihrer Handelspartner berechnet haben und zu welchen Zollsätzen diese Berechnungen geführt haben. Aber darüber wurde bereits genügend geschrieben. Und das würde den Rahmen der heutigen Episode sprengen. Bleiben wir also bei den Märkten. Und lass uns hier gerne auf den Dollar blicken. Der Dollar hat, relativ zum Euro, von seinem Jahreshoch weg bis zu 13% verloren. Das bedeutet, Anlegerinnen und Anleger entziehen dem Dollar ihr Vertrauen.
Da hast du auf jeden Fall mit einem richtigen Paukenschlag angefangen. Was ist denn in den letzten zwei Wochen seit der letzten Folge am Aktienmarkt so alles passiert?
Ja, schauen wir auf den US-Tech-Index Nasdaq 100. Der ist 26% unter sein Allzeithoch gefallen. Und hier müssen wir wissen, dass dieses Allzeithoch aus dem Februar dieses Jahres stammt. Für die Talfahrt um 26% hat der Nasdaq 100 also gerade mal 6 Wochen gebraucht. Der US-Small- und Mid-Cap-Index Russell 2000 ist sogar 30% unter seinen bisherigen Rekord gerutscht. Und damit steht er wieder da, wo er schon im November 2020 stand. Anlegerinnen und Anleger haben mit kleineren US-Unternehmen also 4,5 Jahre lang kein Geld mehr verdient. Und das ist eine extrem lange Durststrecke.
Das ist wirklich beeindruckend. Was mich aber auch beeindruckt hat, sind diese immensen Schwankungen. Und da du ja unser Volatilitätsprofi bist, was steckt deiner Meinung nach dahinter?
Ja, das ist im Moment ein wunderbares Stichwort. Ich habe bei den Drawdowns ja gerade schon vom Tech-Index Nasdaq 100 gesprochen. Bleiben wir also bei dem. Der zugehörige Volatilitätsindex ist bis auf 52 angestiegen. Einen so hohen Wert, den haben wir zuletzt während der Covid-Pandemie gesehen. Davor gab es so beeindruckende Volatilitätsspitzen nur während der Finanzkrise und beim Platzen der Tech-Blase Anfang der 2000er Jahre. Und noch etwas ist interessant. Und das zeigt die pure Panik, die hier phasenweise geherrscht hat. In der vergangenen Handelswoche wurden beim Nasdaq 100 3,6 Milliarden Aktien gehandelt. So viele wurden zuletzt im Oktober 2008 während der Finanzkrise in nur einer Woche gehandelt.
Im Vergleich dazu sehen die Werte des DAX ja schon fast bescheiden aus, oder?
Dramatisch sind sie trotzdem, aber eben weniger dramatisch als die Zahlen der US-Indizes. Der Volatilitätsindex des DAX hat einen Spitzenwert von 45 erreicht. Der maximale Verlust, der liegt beim DAX bei 21%.
Das ist wirklich spannend. Donald Trump wollte mit diesen Gegenzöllen ja eigentlich anderen Ländern schaden und die US-Wirtschaft pushen. Aber vielleicht haben die starken Kursverluste auch dazu geführt, dass die Zölle direkt nach Einführung erstmals wieder für 90 Tage ausgesetzt wurden. Zu einer dauerhaften Erholung hat diese Aussetzung allerdings nicht geführt. Wie erklärst du dir das?
Ja, das ist sicherlich ein Punkt. Und dazu kam der Renditeanstieg bei den US-Staatsanleihen. Und der hat den US-Präsidenten sicherlich nervös gemacht. Am Tag der Aussetzung hat der S&P 500 9,5% gewonnen. Das war beeindruckend. Am Tag danach ist er aber direkt wieder um 3,5% gefallen. Dieses große Tagesplus, das wurde sicherlich auch durch Short-Covering vergrößert. Viele, die für weiter fallende Kurse positioniert waren, die mussten ihre Positionen an diesem Tag schließen. Das sehen wir auch an dem deutlich hohen Handelsvolumen. Dass die Indizes jetzt nicht gleich wieder in den Bereich ihrer Hochs laufen, ist für mich keine Überraschung. Denn die Zölle sind ausgesetzt, aber eben nicht abgeschafft. Und mit welchen Ländern in den kommenden 90 Tagen Deals erzielt werden und wie diese aussehen werden, das weiß aktuell noch niemand. Dazu kommt, dass fast im gleichen Atemzug die Zölle gegen China weiter erhöht wurden. Auch wenn mittlerweile viele Geräte aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik wieder ausgenommen wurden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Glaubwürdigkeit der US-Politik von dieser so schnell wechselnden Handelspolitik einen nachhaltigen Reputationsschaden davontragen wird. Und das gilt möglicherweise so lange, solange Donald Trump Präsident der USA ist.
Wir leben wirklich in spannenden und sich schnell verändernden Zeiten. Trotzdem bietet es sich an dieser Stelle an, nicht nur auf die Gegenwart zu schauen, sondern auch in die Vergangenheit. Geschichte wiederholt sich zwar nicht eins zu eins, aber sie gibt uns Denkanstöße. Manche Ökonomen vergleichen die aktuelle Lage ja mit der großen Depression der 30er Jahre. Kannst du für unsere Hörerinnen und Hörer mal umreißen, was damals eigentlich zur Krise geführt hat?
Klar, das mache ich gerne. Um die große Depression zu verstehen, müssen wir in den 20er Jahren starten. Wir sprechen von der Phase der 20er Jahre auch vom American Dream. US-Soldaten sind vom Ersten Weltkrieg nach Hause zurückgekehrt. Damit konnte die Produktion in den USA hochgefahren werden. Der Export von US-Waren nach Europa boomte. Denn in Europa waren viele Fabriken nach dem Ersten Weltkrieg noch nicht wieder einsatzfähig. Zugleich sind in dieser Zeit immer mehr Frauen in den Arbeitsmarkt eingestiegen. Damit sind die Haushaltseinkommen gestiegen, es war mehr Geld für den Konsum vorhanden. Gekauft wurden damals übrigens vor allem Güter wie Radios, Autos, Waschmaschinen und auch Staubsauger. Der Wohlstand ist rasant gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag 1926 bei praktisch nicht vorhandenen 1,8%.
Da muss ich mal ganz kurz dazwischen gehen, Thomas. Das klingt gerade eher nach American Dream und nicht unbedingt nach Krise oder Depression.
Da hast du auch vollkommen recht, zumindest in dieser Phase noch nicht. Aber zum Positiven kamen zwei weitere Entwicklungen, die dann schnell verheerend wurden. Es wurde immer mehr Konsum auf Kredit getätigt. Und immer mehr Amerikanerinnen und Amerikaner sind in den Aktienmarkt eingestiegen. Und je steiler es nach oben ging, desto mehr Aktien wurden auf Kredit gekauft. In den Jahren von 1924 bis 1928 ging es 5 Jahre am Stück nach oben. 1928, da lag das Plus bei sagenhaften 48%.
Ich habe so eine Vermutung, was jetzt kommt.
Und damit liegst du völlig richtig. Immer mehr Anlegerinnen und Anlegern wurde dann nämlich klar, dass die Aktienkurse weit, weit oberhalb der Firmenwerte lagen. Und plötzlich wollten alle gleichzeitig verkaufen. Im Oktober 1929, da ist die Börsenblase dann geplatzt. Und die 4 Jahre von 1929 bis 1932, die waren beim S&P 500 alle negativ. Die Jahresergebnisse lagen zwischen -12%, das war noch das beste Jahr, und -47%.
Lass mich raten, in einer Phase solch dramatischer Kursverluste kann sich auch die US-Wirtschaft nur verheerend entwickelt haben.
Genauso war es, denn die Börsenkrise kam dann in der Realwirtschaft an. Und zwar heftig. Die Banken haben Verluste aus ihren Konsum- und Wertpapierkrediten erzielt. Das Misstrauen gegenüber den Banken ist immer stärker gewachsen. Ersparnisse wurden abgehoben, es kam zu Bankpleiten. Der Konsum ist eingebrochen und entsprechend musste die Produktion zurückgefahren werden. In der Spitze ist die Industrieproduktion 47% eingebrochen. Deshalb mussten Arbeitskräfte in Massen entlassen werden. 1933 lag die Arbeitslosenquote dann bei 24,9%, dem bisher höchsten Wert in der US-Geschichte. Und 1930 wurden nach dem Smoot-Hawley Act Zölle eingeführt, mit dem Ziel, die US-Wirtschaft zu schützen. Diese Zölle, die betrafen damals 20.000 Produkte. US-Präsident war damals Hoover. Und umstritten waren die Zölle auch damals. Wirtschaftswissenschaftler haben sich mit Warnungen an den damaligen Präsidenten gewandt. Der damalige Chef von JP Morgan hat versucht, Hoover noch umzustimmen. Der Autoindustrielle Henry Ford blieb Gerüchten zufolge sogar über Nacht im Weißen Haus und versuchte vergeblich, Hoover umzustimmen und die Zölle in der letzten Minute zu verhindern.
Und wie haben sich die Zölle damals ausgewirkt?
Ja, wenn ich diese Frage von dir mit einem Wort beantworten darf, verheerend. Die Importe in die USA und die Exporte aus den USA sind beide bis 1933 um mehr als 60% eingebrochen. Viele weitere Staaten haben in dieser Phase übrigens ebenfalls Zölle erhoben, sodass auch der Welthandel bis 1933 um 60% eingebrochen ist.
Das macht jetzt nicht unbedingt Mut. Wenn du insgesamt mal auf damals und heute blickst, siehst du mehr Gemeinsamkeiten oder mehr Unterschiede?
Ja, das ist eine gute und spannende Frage. Zölle, wenn sie auch jetzt in großem Stil eingeführt werden, haben immer das Potenzial, die internationalen Handelsvolumina massiv zu senken. Aber ja, es gibt einen großen Unterschied zwischen damals und heute. Damals wurden die Zölle inmitten einer großen Wirtschaftskrise eingeführt und haben die Krise verstärkt und verlängert. Diesmal würden die Zölle aus einer starken US-Wirtschaftslage heraus eingeführt. Und diesmal ist auch kein Börsencrash vorhergegangen. Diesmal wären Zölle der alleinige Auslöser. Und das gibt Hoffnung, dass eine eventuelle Krise glimpflicher verläuft. Allerdings haben wir erst vor 2 Jahren am Beispiel der US-Regionalbanken gesehen, dass Vertrauenskrisen gegenüber Banken auch heutzutage jederzeit möglich sind. Und noch etwas macht mir da Sorgen.
Jetzt bin ich gespannt.
Damals führte die Krise zu einer Radikalisierung der Bevölkerung. Und das ist etwas, das wir bereits jetzt, zumindest in Teilen, wiedersehen. Und eine Wirtschaftskrise könnte diesen Trend weltweit zusätzlich beschleunigen.
Das macht definitiv Angst. Lass uns mal einen Blick auf den Welthandel werfen. Die Welt ist heute deutlich vernetzter, als es damals der Fall war. Die Bedeutung des internationalen Handels hat eine ganz andere Bedeutung als noch vor fast 100 Jahren. Ist die Bedrohung durch Zölle damit noch größer als damals?
Ja, mit der stärker vernetzteren Welt hast du vollkommen recht. Das ist das Ergebnis der Globalisierung der vergangenen Jahrzehnte. Aber darin sehe ich auch eine Chance. Denn damals war der internationale Handel deutlich stärker auf die USA konzentriert, als das heute der Fall ist. 1950 lag der US-Anteil an den weltweiten Exporten noch bei 16%. Heute ist der US-Anteil nur noch halb so hoch. Und wir sehen, dass viele Staaten jetzt enger zusammenrücken.
Ich vermute, du spielst hier auf China an. Und wenn ich richtig informiert bin, ist Chinas Anteil an den globalen Exporten mit aktuell 14% bereits deutlich höher als der von dir genannte US-Anteil.
Genauso ist es. Es geht um China. Und das gleich in mehreren Konstellationen. So wurden Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen zwischen China, Japan und Südkorea wieder aufgenommen. Und hier müssen wir bedenken, dass Japan und Südkorea an sich ja Verbündete der USA sind.
Das sind jetzt alle Staaten, die relativ weit von Europa entfernt liegen. Wie sieht es hierzulande aus?
Ja, die EU, die verhandelt wohl ebenfalls mit China. Chinas Präsident Xi hat die EU dazu aufgerufen, sich, und hier zitiere ich wörtlich, gemeinsam gegen einseitige Schikanen zu wehren. Bei den laufenden Gesprächen zwischen der EU und China soll es dabei nicht nur um eine mögliche Abschaffung der Zölle gegen chinesische Elektroautos gehen. Die Verhandlungen gehen wohl deutlich weiter. Jetzt wird wohl auch über die Produktion chinesischer Elektroautos innerhalb der EU gesprochen.
Da ist also einiges in Bewegung. Was meinst du, Thomas? Werden die aktuellen Entwicklungen in China am Ende sogar helfen?
Ja, das halte ich durchaus für möglich. Möglicherweise erreicht China das Ziel, die größte Volkswirtschaft der Welt zu werden, im neuen Umfeld noch schneller. Bisher haben Wirtschaftsexperten China im Jahr 2028 erstmals als größte Volkswirtschaft gesehen.
Es bleibt auf jeden Fall spannend. Und wer weiß, wenn China diesen Status erreicht hat, wird das ja vielleicht Thema einer neuen Podcast-Episode. Für heute sind wir aber am Ende angekommen. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen Ihnen ein schönes Osterfest. Bis in 2 Wochen.
Tschüss, auch von mir.
Die im Podcast #Volatility veröffentlichten Inhalte erfolgen zu allgemeinen Informationszwecken. Es handelt sich nicht um eine Anlageberatung und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.